Das ist eigentlich fast die beste Prävention, dass man wie ein Bewusstsein hat um einen eigenen Konsum. Also, weil dort kann es anfangen, oder dass es wie zu einem blinden Fleck wird und plötzlich ist eine halbe Flasche am Abend normal und plötzlich eine ganze Flasche. Eben darum finde ich Achtsamkeit oder Yoga noch so einen guten Weg, weil es wie so die Selbstbeobachtung fast wie von selber schult.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Ein Glas Wein, um den Feierabend einzuläuten oder wenn man gerade wahnsinnig gestresst und unter Druck ist. Ein bisschen am Handy scrollen, um am Abend abschalten oder in andere Welten eintauchen. Eine Tafel Schoki essen, wenn man sich noch mal schnell konzentrieren muss, spät am Abend und ein bisschen Zucker braucht, um den Rest Arbeit auch noch zu arbeiten. Das alles ist an sich kein Problem, aber manchmal wird es eben dann ein Problem. Dann entstehen dysfunktionale Gewohnheiten, es entstehen Süchte. Die Elisa Malinverni hat sich genau mit dem befasst, wie sie dazu gekommen ist und was ihre Erfahrungen und Tipps sind, das erfahrt ihr gerade selber. Viel Spass!
Wir reden heute über Gewohnheiten, die aus dem Ruder laufen, über Süchte. Wieso ist das ein Thema für Eltern?
Ich denke, es gibt wenige Sachen, die so belastend, anstrengend, nervenaufreibend und kontrollverlustig, wie sagt man, kontrollverlustvoll können sein, wie die Eltern sind. Also als ich bei Mutter wurde, habe ich das Gefühl gehabt, Momo, also so, I've been around the block, ich habe ein Jahr in New York gelebt, ich habe ein Jahr in Taiwan gelebt, ich habe mich wirklich auch so, also bewusst aus dem Nest rausgeworfen, ohne Sicherheitsnetz und so. Und ich muss sagen, Kinder haben, ist nochmal next level gewesen. Also erstens, man sich ja nicht gross darauf vorbereiten, es ist einfach plötzlich da. Und dann so die plötzliche Erkenntnis, das kann man ja nicht zurückschicken, das Kind. Und das ist ja so abhängig von einem. Und gerade am Anfang brauchen sie einem ja rund um die Uhr. Und dann später, wenn sie älter werden und die Persönlichkeit so ein bisschen zum Vorschein kommt, kann man ja da auch die Konfrontationen und die Konflikte mit dem Kind. Und so hätte ich aufeinanderbrauen. Und also ganz, ganz viele Sachen, die ich ja hier nicht beschreiben muss, weil immer die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja Eltern und wissen ja, wie es ist. Und schlechte Gewohnheiten oder Sucht oder destruktive Gewohnheiten, kann man vielleicht auch sagen, sind in dieser Konstellation reizvoll, weil es einfach so wahnsinnig gebig ist. Also ich denke, die meisten von uns haben es schon erlebt, am Ende von einem langen Tag, wenn man so das Gefühl hat, ist es so ein Abfahren auf Knopfdruck. Man kann ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein oder nicht kiffen vielleicht noch, oder also ich meine, es gibt die anderen beliebten Strategien wie Netflix oder Scroll auf Instagram. Es ist einfach so instant abschalten. Im Vergleich
ein Quick Fix irgendwie.
Ein sehr Quick Fix und also ich denke es ab und zu, also ich versuche mich natürlich da schon nicht zu beobachten, aber eben, wenn es so streng ist mit den Kindern, oder vielleicht, weißt du, alle Pläne sind hops gegangen, und irgendwie jemand einen Magadan hatte und hat 4 Termine verschieben, oder einfach einen hektischen Tag, und wenn man dann so am Abend findet, am Donnerstagabend vielleicht, jetzt nehmen wir ein Apero, und dann ist, ja, ich kenne das Gefühl sehr gut, oder? Dann ist es so instant, ach, es geht nicht so schlimm. Ja, und scheißegal, wenn wir noch nicht gekocht haben, komm, wir kochen eine halbe Stunde. Und also ich glaube, als Eltern und vielleicht noch ein bisschen mehr als Mütter, ohne jetzt da zu werten, kennt man ja also den ständigen Mental Load. Und ich finde gerade etwas wie Alkohol kann den wie instantly abschalten. Und man bekommt dann wieder so einen Teil von diesem Gefühl, wie es ist, wenn man einfach entspannt ist und so kann sagen, ja, kommt schon gut und ja, dann essen wir halt ein bisschen später, dann gehen sie halt ein bisschen später ins Bett oder dann müssen sie halt mal nicht betteln. Oder ja, es macht es einfach super schnell und darum denke ich, sind Eltern sicher gefährdet für schlechte Gewohnheiten oder Sucht. Darum ist es relevant.
Mhm. Ja, ich habe letztens hat jemand erzählt, sie gesagt hat, die Zigarette, warum sie wieder angefangen hat, rauchen, nachdem sie Kind hat, hat sie gesagt, es fühlt sich manchmal dann wie an, wie schnell wieder ich sie vor dem Kind. Die Person, die irgendetwas macht, wo sie weiss, das ist nicht gut für meinen Körper, aber einfach schnell die 10 Minuten draußen auf dem Balkon, schnell, das quasi die innere 20-jährige channeln und sagen, ah, okay, alles scheißegal. Und das hilft ihr dann auch sonst, ein bisschen egal mit reinziehen in die Wohnung und dann gelassener über das Chaos hineinschauen.
Finde ich so ein gutes Beispiel. Und gerade Rauchen ist ja auch etwas, wo du wirklich so, du trittst wirklich aus, oder? Du gehst ja schnell auf den Balkon oder schnell auf den Vorplatz. Also es ist ja wirklich auch ein Moment Zeit für sich. Ich finde, Alkohol kann einem auch das Gefühl geben, also wenn man ja meistens in der Wohnung bleibt, aber man ist plötzlich so ein bisschen abgeschirmter. Also es tut ja so abstumpfen, man wird so ein bisschen dumpfer und alles, was vorher wie eine Überstimulation ist, an Reizen, wird auch so ein bisschen weggewaschen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es wird eben so ein bisschen wild und unvernünftig sein, einen Moment lang, weil man ja immer so wahnsinnig vernünftig und alles durchgeplant muss haben, als Eltern. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm.
Warum beschäftigt denn das ganze Suchtthema dich?
Also ich habe ein Buch geschrieben, vor letztes Jahr ist es rausgekommen. Und es heisst Yoga for Recovering Addicts. Es ist eigentlich eine Untersuchung, wie Yoga oder Achtsamkeit allgemein kann unterstützend sein, wenn man versucht, die Sucht abzulegen. Also wenn man versucht, abstinent zu bleiben. Ich sage bewusst, abstinent zu bleiben, weil, und ich denke, das kennen auch viele, wie mal aufhören, das klingt noch so, mit dem Neujahrsvorsatz, oder jetzt bin ich ja krank gewesen, jetzt höre ich gerade ein bisschen auf. Und dann kommt ja aber wieder ein Moment von der ersten Krise, vom wieder in Versuchung kommen. Und das macht man dann, wie coacht man sich über Monate, Jahre, den Alltag, dass eben der Rückfall nicht passiert. Und ich finde, eben dort sind Achtsamkeitspraktiken und Yoga eine gute Option. Sicher nicht die einzige. Und darum habe ich das Buch geschrieben, das besteht aus Interviews mit Leuten, wo, ja, die meisten eher im schweren Grad suchtabhängig waren. Und alle sagen, ja, Yoga ist irgendwie Teil von dem, dass sie können abstinent bleiben, also die, die schon am längsten abstinent sind, das sind so wie 25, 30 Jahre, also wirklich eine lange Zeit. Und dann so wie ein Teil mit so leicht verdaulichem wissenschaftlichem Hintergrund. Das Buch hat einen Teil, wo Yoga-Sequenzen sind, bebildert und erklärt. Es hat einen Anhang, was so die Perzeption von Sucht über die Jahrhunderte beschreibt, also wie es dazu ist gekommen, dass es plötzlich so stigmatisiert ist worden, wie überhaupt starke Substanzen in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft sind gekommen. Ja, und darum, ja, also das ist ein Grund, wieso dass ich mich lange mit Sucht beschäftigt habe und wieso dass ich überhaupt darauf gekommen bin, weil es ist vielleicht nicht offensichtlich, also ich selber habe keine substanzgebundene Abhängigkeit. Also ausser
und das schreibst du im Vorwort.
Genau, das schreibe ich im Vorwort und das war für mich auch so ein bisschen paradox gewesen. Da ist dann sehr stark mein Imposter-Syndrom vorgekommen. Also das ist meine Berechtigung überhaupt, so ein Buch zu schreiben, obwohl ich nicht so eine Phönix aus der Asche Biografie habe. Also ich irgendwie habe aufgehört, Kokain nehmen. Aber es ist ein Thema, wo mich ja, Sucht hat für mich etwas sehr Faszinierendes, weil wir ja die Ambivalenz haben von Wissen, ja, ich mache eigentlich etwas, was mir nicht gut tut und in meinem Innersten, mindestens dort, weiss ich es ganz genau. Und gleich mache ich es immer wieder. Also gleich gehe ich immer wieder dorthin. Und das finde ich so ein Spannungsfeld. Ich habe auch, wie vielleicht die meisten 80er-Jahre-Kinder, also bin, in den späten 80er, Anfangs 90er, in Bern habe ich relativ zentral gewohnt mit meinen Eltern und habe die offene Drogenszene recht nahe mitbekommen. Und darauf folgend, also in unserem Teenie-Jahr ist ja auch sehr, eigentlich sehr radikal Prävention gemacht worden. Ich probiere, dann ist man für immer verloren. Was ja nicht ganz so ist, wenn man ehrlich sein will. Und ja, einfach so die Unterwelt hat auch eine Faszination. Ich glaube, viele sind dort ein bisschen voyeuristisch auch, dass man so ein bisschen verstehen will. Also wie kommt es dazu, dass man so da in den Abgrund abrutschen kann.
Und alle haben irgendjemanden gekannt, der dort, also jeder hat irgendeine Kollegin gehabt, wo der Familienvater plötzlich abgestürzt ist. Also zumindest in meiner Bubble habe ich
das Gefühl. Ist das so? Oh, wow. Ja. Ah, nein, so ganz so extrem ist es bei mir nicht gewesen. Also ich glaube, ich habe niemand einfach so über ein oder zwei Ecken gekannt, wo heroinabhängig war in dieser Zeit.
Ja, doch, das hat es irgendwie bei uns, die Geschichte hast du dann, gell, in so einem kleinen Dorf, wo ich wohne, hast du das wie so gehört, dort ist es jetzt schwierig gewesen. Also natürlich nicht immer gerade abgestürzt und wirklich ins Milieu und dort irgendwie auf dem Platzspitz gelandet, aber trotzdem gröbere Probleme mit einer schweren Substanz. Ja.
Ah, okay.
Und dann hast du gefunden, das interessiert mich so fest, ich schreibe jetzt das Buch darüber, eben mit vielen wissenschaftlichen Aspekten da drinnen.
Ja, so viel wissenschaftlich, also ich möchte nochmal betonen, also ich bin selber ja Yoga-Lehrerin, nicht irgendwie Psychotherapeutin oder Psychiaterin, das ist nicht mein Hintergrund. Ich habe vor allem, ja, einfach viele Interviews geführt mit Betroffenen, also mit abstinenten Suchtkranken. Und ja, das ist eigentlich das, was mich immer so packt, so die persönlichen Geschichten und so der zündende Funken ist eigentlich eine persönliche Geschichte gewesen, also die von meinem Buchmentor, von David Holzer, also der das Projekt begleitet hat, der selber, also eigentlich schon als Teenie, sehr junger Teenie in England, in den Pubs hat angefangen zu trinken. Und das ist dann weiter und weiter eskaliert, bis wirklich eine schwere Alkoholabhängigkeit. Und er hat dann so eine spirituelle Erfahrung gehabt und hat aufgehört zu trinken. Also hat gesagt, es ist wie ausgeschaltet gewesen. Also ich habe wie gewusst, ich werde nicht mehr trinken, ich will nicht mehr trinken. Und ist aber dann sehr, sehr desorientiert gewesen. Also seit so all die Jahre, wo ich sehr stark, sehr viel hat getrunken, sind wie ausgelöscht gewesen, wie eine Lücke gehabt und bin sehr haltlos gewesen. Und dann hat er eben angefangen Yoga machen. Und er sagt, das hat ihm sehr, so die ersten 10 Jahre von seiner Abstinenz, hat ihm das sehr viel Struktur gegeben, einen Inhalt, auch eine neue Gemeinschaft, einen neuen Ort zum Hergehen. Weil man geht ja dann nicht mehr ins Pub, wenn man nicht mehr trinkt. Und seine Biografie hat mich eben sehr, ja, also es erfüllt mich wirklich auch so mit Ehrfurcht, weil einfach so, der Moment, wo es so Klick macht, oder auch der Tiefpunkt, oder das Rock Bottom, wie man auf Englisch sagt, wo man plötzlich spürt, oh, jetzt ist fertig. Also wenn ich leben will, dann muss ich jetzt aufhören. Und wenn man das dann tatsächlich packt und kann aufrechterhalten, und darum habe ich dann einfach Leute suchen, die ja, so eine Geschichte in dieser Art haben, also wo Achtsamkeit oder Yoga irgendwie hat eine Rolle gespielt im abstinent bleiben. Für mich lebt das Buch vor allem von diesen persönlichen Geschichten. Und klar hat es dann noch eben so den Teil mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich glaube, meine Stärke und auch die Stärke vom Buch sind eben die persönlichen Geschichten, die ich ja, halt sehr berührend finde, weil es eben so ein bisschen die Phönix aus der Asche Geschichte ist.
Ja. Ja, vor allem finde ich, das ist das, was uns meistens auch enger bleibt. Also das sind die persönlichen Geschichten, die eindrucksvoller bleiben als wissenschaftliche Zahlen oder Studienergebnisse oder irgend so etwas. Das ist
total. Ja.
Du hast vorher gerade noch, wir haben ja jetzt eben von der offenen Drogenszene und so geredet, und dann hast du vom Alkohol eigentlich angefangen zu erzählen. Und das finde ich eben schon noch krass, dass wir oft von Sucht reden und bei den Leuten im Kopf ist dann manchmal so eben Heroin oder Kokain, was auch immer. Und eigentlich die häufigste Sucht von Schweizer und Schweizerinnen ist der Alkohol. Und das ist schon, also, und auch eine sehr gesellschaftlich akzeptierte Sucht. Immer noch eben zum Rauchen muss man vorausgehen, zum Trinken darf man drinnen bleiben. Das sehen die Kinder. Ja. Wie ist dein Umgang mit diesem Thema?
Ja, also dort bin ich auch ambivalent, würde ich sagen. Also einerseits bin ich zutiefst schockiert, dass Alkohol eben überall so toleriert, also nicht nur toleriert und akzeptiert ist, sondern total aufgedrängt wird. Also ja. Wenn man ja an einem Fest oder an einem Apero oder auch an einer Nacht sagt, nein, ich trinke nicht, dann ist man so ein bisschen hö.
In einem gewissen Alter fragen sie noch, bist du schwanger? Das ist so,
genau. Irgendwann ist man nicht über den Zenit. Also ich habe mich beispielsweise wahnsinnig aufgeregt, als die Migros-Genossenschaft hat diskutiert, ob sie Alkohol in die Filialen, also in die normalen Migros-Filialen sollen bringen, weil sie ja schon Migrolino und Denner haben und blablabla verkaufen. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich weiss ganz genau, wie wichtig das ist für Alkoholikerinnen und Alkoholiker ist, nicht mehr einzukaufen, wo sie nicht in die Versuchung kommen. Da habe ich wahnsinnig aufgeregt. Und gleichzeitig bin ich auch jemand, also ich trinke überhaupt nicht exzessiv, aber bin ich ja auch jemand, der sehr gerne, ich versuche vor allem am Wochenende zu trinken, also exklusiv am Wochenende zu trinken, aber es gehört für mich schon so zum Wochenende ein Bier oder ein Glas Wein. Es sind nie mehr als 2-3 Gläser Alkohol, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und es ist etwas, was ich auch schätze. Also ich kann schon auch mal zu einer guten Nacht kein Wein trinken, aber ich finde, ja, es fehlt mir schon ein bisschen etwas. Und merke auch, wie ich mich ja, auf das freue, wie das irgendwie zum Wochenende einläutet. Und ja, also das ist das, was ich immer sage, wenn Leute finden, ja, nee, mein Konsum ist jetzt nicht so problematisch, denke ich immer, ja, man kann sagen, okay, das ist jetzt nicht so problematisch, aber was passiert, wenn eine Krise kommt? Was passiert, keine Ahnung, wenn jemand ein Burnout hat, eine Depression, eine Trennung erlebt, einen Verlust erlebt? Ja, aber was passiert denn? Und darum, ja, bin ich sehr gespalten. Also ich finde einerseits, es bräuchte, wie man das ja beim Rauchen, nicht gerade ohne mit der Wimper zu zucken, aber der plötzlich doch recht radikal hat eingeführt mit Rauchverbot. Wieso ist das nicht auch mit Alkohol möglich? Also einerseits ja, ist die scheinbar direkte Auswirkung wenig schlimm als beim Rauchen. Also beim Rauchen kann man argumentieren, ja, passiv Rauchen ist wahnsinnig schädlich, das wissen wir mittlerweile. Und beim Alkohol können wir das ja, nicht so unmittelbar belegen, aber ich finde die Schäden, die Alkohol kann anrichten kann, gesundheitlich und im sozialen Bereich, im unmittelbaren Umfeld, die würde ich jetzt schon nicht einfach unterschätzen.
Ja, ich habe gerade die letzte Geschichte gehört, eben auf Notaufnahmen, ist halt, dass eigentlich die Leute, die man am wenigsten gerne hat, sind die, die zu viel Alkohol getrunken haben, für die dermassen randalieren und aggressiv werden und so. Und dann sage ich, ja, es macht schon nichts. Und auch mit Eltern, die zu viel getrunken haben, macht es etwas. Beziehungsweise es ist ja dann auch auf ihre Kinder, hat es Auswirkungen.
Ja, du hast mir ja, es war noch vor unserer Ferien, gell? Vielleicht magst du das schnell erzählen, weil ich finde es ein gutes Beispiel von dem Hochzeit, wo du, glaube ich, nicht hast getrunken und dann ein Kind Magen-Darm gehabt. Ja, du bist so froh, du hast noch nie getrunken.
Ja, genau. Ich war an einer Hochzeit, nur mit meinen Kindern, weil mein Mann Schuhe hatte. Und zum Glück hat es dort, ich habe wirklich bis am Morgen um 2 gefeiert. Das ist eine meiner besten Freundinnen, die dort geheiratet hat. Und wir waren in einem Hotel in den Bergen. Und gell, die ganze Zeit nur Wasser trinken beim Feiern ist, finde ich, unangenehm, einfach weil irgendwann habe ich dann genug Wasser getrunken. Also es geht nicht darum, cool oder nicht cool, aber ich habe einfach dann super, hat es so einen, auf der Karte schon einen alkoholfreien Drink gehabt und ich habe die ganze Zeit dass du wie so ein anderen Geschmack hast die ganze Zeit als
ja,
ich weiß nicht, Gocki oder Fanta oder so, ich hätte nicht so gerne. Ja, Wasser ist einfach irgendwann mit der Zeit, es verleiht es darum, wenn es so viel Pflanz ist, muss dann gleich irgendwie trinken. Und dann habe ich 3-4 von diesem antialkoholischen Cocktail gehabt. Normalerweise hätte ich sicher auch 1-2 Süßdrinks gehabt und habe gefunden, nein, hey, komm, ich bin allein mit den Kindern in den Bergen. Bin ins Bett gegangen, am Morgen um 2 oder 3 und 1,5 Stunden später fängt mein eines Kind an, neben mir ins Bett zu kotzen. Okay. Und dann hat es gekotzt und irgendwie noch Durchfall gehabt und natürlich beide Kinder mega wenig geschlafen. Und dann haben wir 4 Stunden müssen mit dem Zug heimfahren und ich habe wirklich gedacht, hey, wenn ich jetzt Alkohol getrunken hätte, es wäre so schlimm gewesen. Ich habe irgendwie versucht zusammenzureissen, aber ich bin sicher, es wäre einfach für uns alle blöd gewesen. Und da dort gefunden, ja, zum Glück habe ich einfach dort verzichtet. Ich verzichte eh ab und zu jetzt mittlerweile, weil ich habe früher wahnsinnig gerne an Partys getrunken. Aber eben, es hat, ich habe die Kapazität nicht mehr am nächsten Tag. Ich kann ja nicht bis um 12 Uhr ausschlafen. Darum verzichte ich wirklich mittlerweile lieber. Und dort hat sich es
eigentlich mega bewährt. Aber du hättest ja auch eh nicht, also weißt, mega über die Stränge geschlagen. Du hättest ja
nein,
auch
überhaupt also nicht.
Nach 2, 3 Gläsern. Aber ja,
du bist gleich aber froh ich wär, also ich bin mich ja auch nicht mehr so gewöhnt. Ich gehe ja nicht mehr jedes Wochenende in den Ausgang. Ja, das heisst, auch nach 2 Whisky Sour wäre ich wahrscheinlich am nächsten Tag ein bisschen kaputt gewesen. Und das hätte es wirklich einfach nicht mehr verleiden, wenn das Kind neben dir noch ins Bett kotzt. Also ich hätte wie, ich weiß nicht, es wäre irgendwie schon gegangen, aber einfach mit wahnsinnig Leiden. Vermutlich hätte ich noch mehr an dem Kind, das dann ins Bett kotzt, rumgemotzt, obwohl es überhaupt nichts dafür kann. Und so habe ich wirklich recht cool bleiben und das alles irgendwie heimschaukeln. Ja, aber eben, ich finde, also weißt, wir wollen ja auch gar nicht gegen so Genussmittel reden, im genussvollen Rahmen. Es ist, ich finde es einfach spannend, dass man auch sich kann beobachten und auch mal sagen, hey, wann ist es wirklich ein Genuss oder wenn ich es gewohnt wo eben wo in einer Partnerschaft das Wochenende einläutet, wo man sagt, hey, komm, jetzt wollen wir ran, stoßen da und auch ein bisschen hilft, zum sagen, das hilft jetzt uns, zum den Gang runterfahren, aber wir könnten auch einen Gang runterfahren, ohne dass wir das jetzt würden trinken. Und das finde ich so spannend, weil es doch auch viel bei älteren Themen gehört. Also ich höre es vor allem von älteren Beratungen, von PsychologInnen, oder von SozialarbeiterInnen oder SchulsozialarbeiterInnen, dass wirklich das Thema Alkohol das Thema ist.
Ah,
darum
ja.
finde ich schon, dass man muss anschauen muss. Ja, also einfach, weil sie halt eben, das ist, weißt du, wenn so ein Schulfestchen oder so, wo dann Jahresendfestchen, wo es dann doch immer ein, zwei Papis oder Mamis gibt, aber es sind, was ich höre, sind jetzt Papis, aber es gibt sicher auch Mamis, wo dann einfach ein bisschen zu viel trinken. Und dann so ein bisschen unangenehm ist. Wo dann schon denkst, ist das jetzt nur da so? Ist das dann auch zuhause so? Dass der Papi eigentlich immer so ein bisschen einen Rausch hat? Oder wir haben irgendwie irgendeine Kindergeschichte, die wir mal haben, wo das Kind geht dem Papi runter, die Flasche Wein holen in den Keller. Wo du denkst, das ist so... Die Bilder, die halt entstehen, es ist schwierig. Und darum finde ich es mega wichtig, einfach mal darüber reden. Und auch darüber reden, dass man sagt, hey, es ist im Fall schon ein Thema. Und es ist nicht einfach nur, weil unsere Gesellschaft sagt, ab und zu ein Gläschen, darf man schon ab und zu genau anschauen.
Ja, ich denke, das ist eigentlich fast die beste Prävention, dass man wie ein Bewusstsein hat um einen eigenen Konsum. Also, weil dort kann es anfangen, oder dass es wie zu einem blinden Fleck wird und plötzlich ist eine halbe Flasche am Abend normal und plötzlich eine ganze Flasche. Ja, und wie du ähnlich gesagt hast, also ich schätze es gleich noch sehr, eben am Morgen sehr klar können sein oder wie am Abend auch noch einfach einzuschlafen aus gesunder Müde und nicht etwas zu brauchen, für das es einfacher geht mit dem Einschlafen. Eben darum finde ich Achtsamkeit oder Yoga noch so einen guten Weg, weil es wie so die Selbstbeobachtung fast wie von selber schult.
Mhm.
Also mit dem mache ich sehr gute Erfahrungen. Aber das reicht wie auch nicht. Also es braucht wie auch den Willen oder die Ehrlichkeit gegenüber sich selber, das wirklich realistisch einzuschätzen. Also das mit Yoga allein ist es überhaupt nicht gemacht. Den Eindruck möchte ich nicht wecken.
Nein, aber du hast das ja, wo wir besprochen haben, mit dem Podcast sollen aufnehmen oder so, hast du ja gesagt, du willst keinen Fall vermitteln, dass Yoga jetzt der einzige Weg ist, um abstinent bleiben, aber magst du erzählen, was halt hilft dabei, zum, du hast vorher schon ein bisschen angetönt, eben, dass man plötzlich dass man einen anderen Ort hat, zum hinzugehen.
Ja, genau. Also das sind sicher so die offensichtlichen Sachen. Yoga ist jetzt beispielsweise etwas, wo man gut jeden Tag kann machen kann, gut jeden Tag und nur 10 oder 20 Minuten für den Tag zu starten. Und man hat dann wie schon so einen guten Start. Man hat am Morgen schon so ein gutes Gefühl, ich habe schon etwas für mich gemacht. Es gibt eben Struktur, es gibt eben eine Aufgabe, auch wenn man sich vielleicht eben sonst ein bisschen orientierungslos fühlt. Und wenn man es mit anderen Leuten zusammen macht und wenn man hergeht, für Yoga zu machen oder für zu meditieren oder Atemübungen zu machen, was auch immer, Aber da gibt's eben auch so ein bisschen das Community-Gefühl. Also, man kommt ja dann meistens mit Leuten ins Gespräch, in die Garderobe, oder trinkt vielleicht noch einen Tee, oder geht im besten Fall vielleicht noch etwas trinken nachher. Ja, es gibt eben so eine neue Gemeinschaft, und das ist ja oft auch ein Grund für Rückfälle. Also, dass man so ein bisschen aus der Langeweile raus, also, weil man halt, also klar, wenn man etwas konsumiert, dreht sich sehr viel vom Tag um das Sorgen, um das Konsumieren und meistens so mit einer Gruppe. Und das fällt dann alles weg. Das heisst, man muss irgendwie auch die Zeit wie totschlagen und so passieren oft Rückfälle. Und wenn man jetzt vielleicht eben einen neuen Ort hat, wo man herkommen kann und eine neue Gemeinschaft, ist man dort schon so ein bisschen wie geschützter und rein neurologisch, also auf Neurotransmitter-Ebene, hat Yoga oder Atemübung oder Meditation, hey, halt, also schütten, das mal hauptsächlich, also ich habe mich im Buch so ein bisschen fokussiert auf Endorphin und Dopamin. Endorphin sind unsere natürlichen Opiate, also wo unser Hirn selber ausschüttet, beispielsweise wenn wir Schmerzen haben, aber auch wenn wir uns bewegen, sportlich betätigen, und hat also so eine ähnlich einlullende, entspannende, beglückende Wirkung, wie jetzt eben beispielsweise Alkohol oder Cannabis. Und das Dopamin ist ja so unser Motivationshormon. Also Dopamin schüttet das Hirn aus, wenn uns etwas gelingt oder wenn wir etwas wollen und es bekommen. Also wenn wir jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendetwas, den dritten Sonnengruß geschafft haben oder so, da kommt so das, ja, so das Gefühl von Freude und ich bin stolz auf mich. Und das sind beide Sachen, die ich finde, dienen der Abstinenz. Also, wo uns ein gutes Körpergefühl geben, wo uns wie Freude geben und auch wie Purpose, wie sagt man? So eine Ausrichtung und einen Lebenssinn. Und ganz allgemein oft, eben weil sich so viel besucht, so viel um das Beschaffen von der Substanz und um das Konsumieren geht, tut man sich selber oft sehr vernachlässigen, also physisch wie psychisch. Und Yoga ist so ein simpler Weg, für sich einfach etwas Gutes zu tun. Also für den Körper auch wieder zu spüren, für zu merken, ich kann das machen und dann geht es mir besser. Ich fühle mich wieder gut in meinem Körper, ich fühle mich so geschmeidiger, aber irgendwie auch kräftiger. Und ja, wenn man sich schon gut fühlt, dann braucht man nicht unbedingt noch eine Substanz, für sich besser zu fühlen. Und das ist für mich auch ein Schlüsselaspekt, dass man irgendwie muss die Selbstfürsorge auch wieder ein bisschen lernen, weil man sich so lange eigentlich nicht gut hat geschaut.
Ja, und oft geht es ja dann auch, ich habe in der Ferien noch ein Buch gelesen, das 4000 Wochen, wo es auch so ein bisschen um Lebenszeit und so geht, wie man sie nutzt. Und dort ist es auch beschrieben, dass oft gewisse Sachen, auch wenn du eine Sucht startest, hast du zuerst nur Zucht und nachher kommt noch die Scham über die Sucht dazu. Und dann ist wie so der Kreislauf, der Gedankenkreislauf, der nicht mehr aufhört. Dass es eigentlich spannend ist, um dann den auch mit Yoga, Meditation und Atmung kannst ja eigentlich das ein bisschen unterbrechen und mal überhaupt Perspektiven wieder wechseln, weil sonst bist du im Tunnel drin.
Absolut. Ja, und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der von der Selbstheilung. Also Abstinenz ist das eine, also die Substanz einfach nicht zu sich nehmen, ist das eine. Und dann, wie du sehr richtig sagst, muss man ja mit der ganzen Gefühlsschwette, die mitkommt, wie Scham und Schuld und Reue, irgendwie klarkommen. Und also das ist nicht unbedingt Yoga gebunden. Das kann man auch an ganz anderen Orten finden. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich dann wie verzeiht, dass man kann Mitgefühl kultivieren für sich selber, dass man kann sagen, okay, das ist einfach die beste Strategie, die mir in dem Moment ist zur Verfügung gestanden und ich habe die genutzt und das ist okay. Aber jetzt habe ich wie eine andere Strategie gefunden, die mir weniger schadet. Ja, ich finde dort, also weil Yoga halt den philosophischen Unterbau hat, wo Mitgefühl ein wichtiger Aspekt ist, ja, ist das vielleicht zugänglich dort, aber eben, es gibt viele Wege zu dieser Selbstheilung zu kommen.
Ja, und ich würde, mir hat letztens gerade jemand erzählt, ein Mann, der gesagt hat, er hasst Yoga, aber er macht es gleich, weil er gesagt hat, eben gerade in dem Moment, wenn du mit den Kindern, sie haben vier Kinder, und er hat gesagt, wenn rundum wie fast alles explodiert, dann ist es halt das Einzige, was er in dem Moment, er kann ja dann nicht sagen, jetzt gehe ich schnell eine Viertelstunde joggen. Oder jetzt gehe ich schnell raus in den Garten und ein bisschen Rasen mähen oder irgendetwas, weil das ist alles in dem Moment nicht möglich. Mhm. Dann hilft ihm halt die blöde Atemtechnik von dem blöden Yoga. Und er regt sich dann zwar in dem Moment auch noch auf, weil er sagt, ich soll wieder das blöde Yoga machen, aber halt dann
aber schon 2 Minuten
schnaufen, das funktioniert halt. Und das ist das Einzige, was in dem Moment möglich ist.
Ich bin sehr beeindruckt, also, dass er es dann gleich macht und dass es auch noch funktioniert, obwohl er einfach aufregt.
Also er belustigt sich einfach, weil er findet eigentlich genau das, was ich immer gesagt habe, das mache ich nie und das blöde Yoga, bla bla bla. Mhm. Und er hat vielleicht 2 Minuten zum Schnaufen. Also wenn der Kind kann schon sagen, Kind, ich muss jetzt schon durchschnaufen. Dann lässt es 2 Minuten in Ruhe wahrscheinlich, vielleicht auch nur eine, aber eben, etwas anderes ist ja manchmal einfach nicht möglich. Darum finde ich es auch, wie du sagst, manchmal im Alltag, der Alltag, wo so, du hast sofort so ein schönes Wort gesagt, kontrollverlustig, hast du gesagt. Das ist ein super Wort, ist, wo du über fast nichts Kontrolle hast. Und dann ja, ist entweder ein Quickfix schnell, es gibt ganz viele so Instagram Reels oder TikTok Videos, wo das Kind irgendetwas nervig macht und die Eltern tun sich nebendurch so ein Glas Wein einschenken und dann das ätzen. Und ich finde, ja, das, also natürlich kannst du das machen, aber es ist wirklich ein Quickfix, wo dann wahrscheinlich wie selber mit der Zeit merkst, hey, das geht irgendwie so nicht auf.
Ja, und gibt bei stoffgebundenen Sucht, ja, oder ich kann mal sagen, auch bei verhaltensgebundenen Sucht, also Toleranz für die Substanz, die steigt ja. Das heisst, wenn das Strategie ist, dann wird man ja mit der Zeit immer mehr brauchen für den gleichen Effekt. Also das ist halt auch tückisch bei Substanzen.
Ja, und gleichzeitig eben, ich wollte es überhaupt nicht verdammen, ich habe auch meine Sucht, wenn ich irgendwie jetzt Nacht noch muss arbeiten, weil ich etwas fertig kriegen muss, dann ist ich einfach Tafelschocki, das ist sicher auch nicht optimal, aber ich schaffe es auch, manchmal kein Tafelschocki zu essen oder einfach zu sagen, mein Körper ist müde, ich gehe jetzt ins Bett, es bleibt alles liegen. Aber ich finde eben, das ist also überhaupt nicht zum irgendwie so tun, wie wir da wollen, alle destruktiven Sachen abschaffen. Aber es ist halt gleich so, Kind sehen es ja gleich, was wir machen, um unsere Gefühle
zu ja, das ist, finde ich, sehr wichtig. Oder? Ja, ja. Ja, und also ich bin immer wieder erstaunt, wie fest dass sie abschauen. Also man kann sich grün und blau reden, sie hören nicht. Aber es ist erstaunlich, wie viel sie übernehmen, weil sie uns einfach studieren und das mitnehmen. Ja, und da muss man sich schon bewusst sein, denke ich, was man für ein Vorbild dort sein.
Ja. Obwohl, wir haben das gerade, mein Sohn hat das gefragt, der ist jetzt 8, aber man kann Schnupftabak ausprobieren. Und ich so, was? Und wie der auch über Hotzenplotz macht. Also, ich meine,
okay.
Das ist schlechte Beispiele, aber er wird vielleicht dann, ich weiß nicht, irgendwann einiges mal ausprobieren und dann wird er wahrscheinlich das mega grusig finden und dann wieder sein lassen. Aber ja, es ist die Keibensucht. Ja. Ja, was ist denn, du hast mal in einem Vorgespräch, wo wir uns in Zürich getroffen haben, hast du noch erzählt eben von den Auswirkungen von Sucht auf Familien.
Mhm.
Magst du das noch erzählen?
Ja, das kommt mir wieder in Sinn. Also du meinst jetzt vor allem auf die Kinder oder auf die Partner oder...
Ja, auf alles, auf Familie.
Auf alles, alles. Also wenn jetzt, gehen wir mal vom Fall aus, dass das ein ältere Teil betroffen ist, also trinkt oder was auch immer konsumiert, also was Substanzen ja eben sehr stark machen, ist, sie, wie wir schon vorhin angetönt haben, oder es gibt ja wie so, sie packen uns ja wie so in Watte. Mhm. Und für das Kind ist das gefühlt eigentlich das gleiche Szenario, wie wenn ein älterer Teil abwesend ist oder eine Depression hat, weil man ist dann emotional abwesend. Im schlimmsten Fall ist man natürlich auch physisch abwesend, wenn man eben irgendwie lange fortbleibt, mal beim Ausgang ist, auswärts trinkt und so weiter. Und es bricht am Kind wie das Vertrauen, dass die Person verfügbar und zugänglich ist.
Mhm.
Und wenn ein Kind ja gesund, physisch und psychisch unversehrt soll dürfen auflassen, dann braucht es eine sichere Bindung. Und sichere Bindung heisst einerseits, dass es sich darauf verlassen kann, dass der ältere Teil da ist, dass es aufgefangen wird, wenn es sich weh macht, wenn es traurig ist, wenn es Angst hat, wenn es sich einsam fühlt. Und andererseits aber auch, dass der ältere Teil Freude spiegelt. Also, dass wenn einem Kind etwas gelingt, dass das, und das finde ich immer sehr eindrücklich, wenn meine Kinder sich freuen oder lachen, wenn ich sofort merke, bei mir leuchtet etwas auf und es leuchtet mehr bei ihnen noch ein bisschen mehr und dann leuchtet es mir. Also, das spielt man so hin und her. Also, das sind so die zwei Komponenten von sicherer Bindung. Also, einerseits der sichere Boden, das Auffangnetz oder der sichere Hafen und das Mitfreuen. Und eben, wenn man wie dumpf ist, wenn man zuträumt ist, wenn man betäubt ist, kann man das einfach nicht bieten. Und eine Konsequenz davon kann sein, einerseits, dass das Kind wie für sich, also das passiert natürlich auch, was völlig unbewusst merkt, okay, Person nicht verfügbar, nie. Und es entwickelt einen sogenannten vermeidenden Bindungsstil. Also es wird immer vermieden, sich zu exponieren, Gefühle zu zeigen. Es wird immer vermieden, sich auf andere zu verlassen. Es wird sich nur auf sich verlassen.
Damit es nicht die Niederlage nochmal erlebt, dass
genau,
die das Bedürfnis kommuniziert und die andere es genau. wird nicht gesehen. Ja.
Und es wird es mitnehmen in alle zukünftigen Beziehungen. Oder das andere Szenario ist, wenn jetzt ein älterer Teil, und das passiert ja beispielsweise also bei Alkoholikern auch sehr viel, also es gibt ja wie eine Phase vom Rauschtrinken, wo man lustig ist und fröhlich und dann die Phase, wo man wirklich nur noch betäubt ist. Und das Kind merkt dann wie, manchmal wird gehört, also manchmal freut sich die Mami. Und manchmal ist sie wie, schlägt sie durch und sperrt mich aus und so. Und dann entwickelt sich ein sogenannter ängstlicher Bindungsstil, weil man nie weiss, oh, wie ist es jetzt? Also man läuft dann immer wie auf Eierschalen und probiert ganz fest, immer alles recht zu machen und immer alles genau so zu machen, wie die Mami das gerne hat. Weil man will ja nicht, dass sie explodiert oder dass sie einem abweist, sondern man hat ja zwischendurch die Momente, wo sie sich freut, wo sie da ist. Und aus dem entwickelt sich eben der ängstliche Bindungsstil, wo man so sehr, also ein anderes Wort dafür ist auch die Co-Abhängigkeit. Da gibt es ja auch ein Kapitel in meinem Buch, von dem eben einfach alles müssen in Schach halten, alle Bälle oben behalten für die suchtkranke Person. Und der ängstliche Bindungsstil nimmt das Kind dann mit in alle zukünftigen Beziehungen und das kann natürlich sehr destruktiv bis toxisch sein, dann später in Freundschaften, in der Partnerschaft und so weiter. Also das ist eine schwierige Konsequenz. Also es gibt auch noch den ambivalenten Bindungsstil, der so eine Mischung ist zwischen dem Vermeidenden und Ängstlichen. Und das passiert dann vor allem in Folge von schweren Traumata, also wenn Eltern sehr schwer abhängig sind und vielleicht würde so noch gewalttätig sein oder sexuelle Übergriffe machen und so weiter und so fort. Also wo das kindliche System, wie auch komplett verwirrt ist, also das ist doch die Person, die mich schützen sollte, zu der sollte ich gehen können, wenn ich Hilfe brauche und gleichzeitig fühlt sie mir so viel Leid zu, also körperlich, wirklich körperliches Leid. Das ist eh konsequent und was ich auch sehr, was mich immer so ein schudert, ist, dass durch Sucht oft auch so eine Rollenumkehr passiert, also das, weil der ältere Teil sich ja nicht ums Kind kümmert, das Kind anfängt, sich um einen älteren Teil zu kümmern. Also anfängt, den älteren Teil zu schützen, für den älteren Teil zu lügen, Sachen zu erfinden. Also ich finde, im Film Platzspitz Baby zeigen sie das mega gut, oder wie sie alles selber, sich selber zu essen macht, zu essen besorgt, Mutter Konfibrötli macht, wenn sie irgendwie völlig hungover ist und viel zu früh eigentlich muss selbstständig werden. Und was auch sehr schlimm ist für die Kinder, finde ich, der Loyalitätskonflikt. Also weil jetzt Mami oder der Papi, der ein Thema hat, explizit oder implizit sagt, du musst mir helfen, das zu verheimlichen. Und die Kinder spüren das. Und man will ja alles machen, weil es ist ja jetzt Mami und der Papi. Also man hat dort wie eine riesige Loyalität. Also es ist wie unmöglich, das zu brechen, weil es ist wie von Geburt an, ist wie klar, Blut ist dicker als Wasser. Und gleichzeitig spüren Kinder ja auch sehr deutlich, hey, das ist nicht okay, das ist nicht gesund. Aber ja, also wenn natürlich Kinder wie bereiter wären, zu einer Lehrerin zu gehen, zu einem Lehrer zu gehen, zu einer Sozialarbeiterin, zu einer Schulpsychologin, hätten wir ganz viele Probleme nicht. Ja. Aber es ist ja leider oft nicht so, weil sie sind in diesem Loyalitätskonflikt und wagen sich nicht Hilfe zu holen. Mhm. Das würde ja heissen, die eigenen Eltern verraten.
Ja, ja, und ich habe noch ein versucht herauszusuchen, weißt du, wie die Zahlen sind in der Schweiz, aber es ist vermutet eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer.
Riesig.
Von eben Abhängigkeiten wie Alkohol und mittlerweile auch Abhängigkeiten wie Handy. Wo TikTok, Instagram als abhängig bist und dein Kind nur noch, also wenn dein Kind etwas mega Lässiges macht, dann tust du es filmen und belohnen, indem du ihm Aufmerksamkeit schenkst und das nachher online stellst. Oder einfach die ganze Zeit eben nur noch Handy scrollst. Und ich meine jetzt nicht die, weißt du, man wird immer verdammt, wenn man irgendwann auf dem Spielplatz auf sein Handy schaut, sagt, oh, die Eltern schauen immer auf sein Handy. Das meine ich ja nicht. Sondern, also die, wo es eben, die machen, die sehen du meistens nicht. Ja, aber eben, das sind die, wo du nicht siehst, wo die Heimkind 5 Stunden vor dem Fernseher sitzen, weil sie gar nicht gesehen werden. Also, ich höre nur von diesen Fällen und denke, das ist die Dunkelziffer, das können wir gar nicht abschätzen. Also, es ist,
Ja, also das ist natürlich ein grosser Teil des Problems. Also wie erreicht man Kinder, also vor allem auch sehr junge Kinder, ich denke wie so ab der Pubertät, wo vielleicht eine Ablösung auch natürlicherweise einsetzt, ist eine jugendliche Person ja vielleicht eher schon ein bisschen gewillt, sich zu wehren oder wie zu checken. Nein, ey, ist einfach nicht okay. Aber ein sehr kleines Kind, also schon nur, ich habe vorher auch noch mal so ein bisschen recherchiert, habe ich schon für das letzte Gespräch gemacht, aber was es gibt, so Pro Juventud hat zum Beispiel so ein Sorgentelefon, also es ist einfach die Nummer 147 und da kann man SMS draufschreiben und das ist noch cool, das taucht dann auf einer Handyrechnung nicht auf, ist kostenlos. Ah, und es gibt auch noch so einen Web-Self-Service, also ich glaube 147.ch, aber eben als 6-jähriges Kind hat ja gar nicht den Zugang vielleicht zu einem Telefon, zu diesen Informationen. Ja, und dort denke ich, also ist meine Hoffnung auch, vielleicht auch für das Gespräch, das wir jetzt hier haben, dass man wie im Umfeld auch ein bisschen aufmerksamer wird. Für, eben so wie du beschrieben hast, oder an einem Festchen und jemand wird plötzlich völlig ausfällig oder ist wie einer drüber. Und, also es ist natürlich extrem schwierig, das anzusprechen, aber ich denke, ich sehe dort schon die Verantwortung in der Gemeinschaft, also in der kleineren und größeren Gemeinschaft, dass man wie auch, wie ein Auge hat, unter anderem, weil ich persönlich auch finde, nach all der Zeit, die ich mich damit beschäftigt habe, aber es ist so ein grosses Stigma auf dieser Sucht, aber ich denke wirklich, es kann uns allen passieren. Also, Verlierst du Job, bekommst 2 weitere Jobs nicht, die du beworben hast, das kann eben schon in eine rechte Selbstwertkrise stürzen.
Mega.
Und darum, eben, es ist auch nicht so schlimm und ich möchte auch gerne hinweisen auf das Phänomen von Natural Recovery. Also man hat immer das Gefühl, weil man halt vor allem die Leute sieht, man registriert ja vor allem die Leute, die lange nicht mehr von ihrer Sucht loskommen. Mhm. Aber es passiert mehr, als man denkt, dass Leute wie von selber wieder abstinent werden, weil sich plötzlich wieder ein neuer Lebensinhalt, also sagen wir, ein junger Mann, der sehr viel getrunken hat, sehr viel im Ausgang war und plötzlich erfährt er, dass er Vater wird. Und das ist wie ein Anlass, oder? Für sich zu sammeln, für sich zusammenzunehmen und bleibt dann abstinent. Oder vielleicht nicht ganz abstinent, aber reguliert sein Trinkverhalten wieder sehr. Und so Sachen sind sehr möglich. Aber es braucht eben so ein bisschen, es braucht vielleicht manchmal einen Wake-up-Call. Oder es braucht vielleicht manchmal jemanden, der einen beiseite nimmt und sagt, hey, also nicht, du trinkst viel, sondern hey, ist alles gut, ich mache mir Sorgen um dich. Oder vielleicht kann man auch die Partnerin oder Partner ansprechen. Hey, ist alles gut bei euch? Brauchst du etwas? Kann ich dich unterstützen? Ja, wie so die Einladung geben. So, hey, ich sehe es im Fall, ich verurteile es nicht, aber ich bin da.
Mega wichtig,
Ich mache mir Sorgen, kann ich etwas machen, kann ich dich nicht mehr begleiten. Und das ist vielleicht auch manchmal sehr hilfreich. Oder? Das ist auch sehr schambehaftet, wie eine Beratung überhaupt in Anspruch zu nehmen und vielleicht nicht allein müssen, dorthin zu gehen. Ist vielleicht schon die halbe Miete.
Ja. Also wir tun sicher auch noch ein paar Links in die Shownotes. Dass eben das niederschwellige auch Angebote haben. Und eben mega wichtig finde ich auch, dass man eben, dass man nicht verurteilt, weil, wie du sagst, also erstens haben alle von uns haben irgendetwas, eine Strategie, wie sie mit unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Situationen umgehen. Die einen sind mehr oder weniger schädlich, aber letztlich ist das manchmal auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen Zufall, was man gerade sich ausgewählt hat. Also das ist, ja, und eben, dass man vielleicht einfach mit solchen Sachen, eben, wenn jemand nicht trinkt an einem Fest, dass man ja dann nicht muss siebenmal durch rumreiten und sagen, warum nicht, und Spass bremsen. Das ist das, was ich absolut nicht verstehe, wenn ich denke, das ist ja wie wenn die Leute eben, wo, wenn sie gerade schnell ein Büchlein haben, gehst du auch nicht zu allen an und sagst, bist schwanger. Weil mittlerweile weisst, ja, vielleicht sind sie es gerade gewesen, vielleicht ist es, haben sie gerade eine Fehlgeburt gehabt und genauso, es geht einem einfach nichts an, warum eine Person beschließt, dass sie jetzt nichts trinkt. Und, ja.
Ja, aber ist das nicht auch aus Scham und Rechtfertigung raus? Dass man die andere Person so ein bisschen in eine Ecke schieben und bewerten, weil sie nicht trinkt. Weil man halt selber trinkt.
Stimmt. Ja, genau, wie man selber trinkt. Ja, eben vielleicht müssen wir dort wie lernen bei uns selber hinschauen und oder einfach, ja. Nicht andere bewerten in dem, oder abwerten, indem wir uns dann, oder dass wir uns dann besser fühlen.
Ja, und ich finde, es ist schon in der Schweiz noch sehr fremd, dass Leute nicht trinken. Also in den USA, wo die ganze anonyme Alkoholikerbewegung natürlich viel, viel grösser ist. Und es gibt auch eine jüngere Bewegung, die heisst Sober Curious. Also dass man sich einfach wie so, so als Lifestyle-Choice fast, oder eben, wenn man so die Klarheit schätzt, dafür entscheidet, nicht mehr zu trinken. Also nicht abstinent zu leben, weil man wirklich muss, weil man ein grösseres Alkoholproblem hat, sondern nur so wie aus freien Stücken. Und in der Schweiz merke ich, ist das noch sehr wenig bekannt. Und darum gibt es, darum habe ich vorhin das so toll gefunden, was du von dem alkoholfreien Cocktail hast erzählt, weil ich finde, also, du kannst mich jetzt belehren, wenn es in Zürich anders ist, aber beispielsweise in Bern hat es auch nicht viele Bars, wo Virgin Cocktails anbieten. Und ich bin kürzlich in einem Restaurant gewesen, das ich sehr, sehr gerne hatte, in Bern, mega innovativ. Und sie haben eine Weile lang viel so Virgin Cocktails auf der Karte gehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt hat es keinen mehr oder nur noch einen. Und dann habe ich gefragt, und sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich so schlecht verkauft. Also, ja. Ich habe direkt mit der Chefin geredet. Mit der Inhaberin, also gesagt, ja, sie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass sie ihr Anliegen war, dass sie das auf der Karte haben. Und er sie gesagt, nicht so gut ankommen. Ja. Dann denke ich einfach, ja, wir sind einfach noch, ja, die Schweizer
kommen noch
leider noch an einem anderen Ort. Ja. Ja, aber es hat vielleicht auch mit dieser Mentalität zu tun, dass man sich hier natürlich sehr ungern zeigt, sehr ungern exponiert und natürlich auch nicht über Probleme redet.
Ja, völlig, ja.
Und ich denke, wenn das mehr so ins Bewusstsein könnte drücken, das ist wirklich, also das ist die Volksfrage, Alkohol.
Ja.
Dann könnte man auch Alternativen bieten. Aber dort sind wir wie noch nicht, leider.
Ja, oder auch das Doomscrolling oder im Handy, wo durchaus kann gut sein zum Abschalten. Oder es gibt ja die Bedtime Procrastination, wo Eltern machen, dass sie eigentlich ins Bett sollten und dann sie aber gleich nur zwei Stunden auf TikTok rumscrollen, weil es einfach Zeit für sich ist, aber zu etwas anderes mögen sie. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Aber jetzt langsam, finde ich, wird so eine Diskussion darüber entfacht, dass man eben, dass man auch dort halt muss anschauen und dass es so Bildschirmmesszeit gibt und es wird jetzt immer öfter angefangen, dass Leute wirklich sagen, hey, ich gehe jetzt in die Ferien oder ich mache jetzt mal wieder Instagram-Detox, ich schalte mich mal ein bisschen ab, ich habe das Mass nicht mehr, ich muss jetzt wieder ein Mass finden, was ich mega cool finde, dass wir alle offener sind mit Sachen, wir alle haben manchmal das Mass nicht. Und je mehr wir uns verletzlich zeigen und zeigen, dass es uns allen so geht, hilft das halt anderen, zu sagen, ah ja, ich im Fall auch.
Ja, definitiv. Das ist auch ein bisschen die Idee von meinem Buch.
Also, von deinem Buch,
ja. Ja, es passiert wirklich. Es kommt in den besten Familien vor.
Ja, genau.
Und auch, ja, vielleicht kann es auch bewusst sein, dass es in der Hierarchie von der Sucht die gibt, die noch ein bisschen stigmatisiert sind. Also beispielsweise Alkohol ist sicher so eine und das Handy hat noch so ein bisschen den Touch von der, ja, ja, es ist ja auch noch ein bisschen arbeiten und es ist auch noch ein bisschen sich inspirieren, man tut ja auch noch ein bisschen etwas lesen, was ich überhaupt nicht erfahren habe von den TikTok-Videos. Aber das ist wie, eben, also du sagst mir jetzt, es wird mehr thematisiert, aber es ist wie auch noch ein bisschen cool, also wie lange auch Rauchen noch recht cool ist gewesen und dann dramatisch ist nicht geschmettert worden. Aber eigentlich würde ich sagen, der Maßstab ist ja, how does it make you feel? Also wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich nach 2 Stunden Scrollen auf dem Handy, fühlst du dich wirklich besser, so wie du es dir erwartet hast? Oder eher schlechter? Oder wie schläft du nach 2 Stunden am Abend noch im Bett auf dem Handy scrollen? Das gleiche bei Alkohol. Ja. Also bei allen Sucht. Und das finde ich, das ist ja so die gängigste Definition von Sucht. Wir wiederholen ein Verhalten, obwohl wir merken, es hat es hat schädliche Konsequenzen für uns und gleich machen wir es immer wieder. Ja. Und ich denke, das ist sehr gut, es ist so die gängigste Definition, die überall gehört. Aber es ist sehr ein guter Maßstab, weil es ist genau das, wo ja die anderen Sachen unterscheidet, also wenn man Yoga macht oder eine halbe Stunde gegen joggen oder eine halbe Stunde Klavier spielt oder im Garten war oder zeichnet oder ein Bad nimmt, dann ist ja das gute Gefühl so wie nachhaltig. Es gibt nicht plötzlich nicht so einen Einbruch und das fühle mich doch ein bisschen schuldig und beschämt und jetzt sorge ich mich schon wieder um das nächste Glas, weil das würde ja dann die schlechten Gefühle beheben. Ich finde, das ist noch ein guter Maßstab für sich selber, wenn man sich selber mal ein bisschen unter die Lupe nimmt.
Genau. Ja, merci vielmals.
Ja, danke auch vielmals.
Ich hoffe, wir reden weiterhin über das Thema, überall. Setzt die Scham oben runter.
Definitiv. Und wenn jemand etwas in meinem Buch lesen möchte.
Ja, den Link nehmen wir sowieso in die Show Notes.
Den Link nehmen wir sowieso drin. Es gibt es leider im Moment erst auf Englisch, aber es ist sehr einfach verständliches Englisch. Und ja. Aber es ist so, die persönlichen Geschichten lesen sich einfach so wie ein Roman eigentlich. Also es ist relativ zugänglich.
Ja, sehr.
Hoffe ich.
Also kann ich bestätigen, ja.
Ah, das ist super. Schön. Merci vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!